Ja, bis wir die Technik so richtig in Gang gekriegt haben, sage ich noch ein paar Sätze zu mir selber. Ihr seht, ich habe hier einen Büchertisch mitgebracht. Die Regel gilt, also was da ganz rechts liegt und wo hinten kein Preis draufsteht, das könnt ihr so mitnehmen. Wo einer draufsteht, da steht doch eine kleine Büchse. Ich hoffe, ihr könnt rechnen selber und dass das dann alles klappt. Ich war viele Jahre verantwortlich für diese Zeitschrift hier. Die heißt Biblisch Glauben, Denken, Leben. Es ist gerade ein neues Layout angefangen. Wir haben das damals in DDR-Zeiten noch so halb legal sozusagen verbreitet. Und es hat die Wende überstanden und ist jetzt immerhin die 106. Nummer. Also bis zur 100 habe ich es noch verantwortet. Und jetzt hat das ein anderer Bruder übernommen vom Bibelbund. Genauso war es mit der Zeitschrift Bibel und Gemeinde. Das ist also die Zeitschrift vom Bibelbund und ich war zur Hälfte meiner Zeit, also seit der Wende praktisch, zur Hälfte meiner Zeit beim Bibelbund angestellt und zur anderen Hälfte bei der Stiftung der Brüdergemeinden und bin also rumgereist durchs ganze Land und immer von Gemeinden eingeladen worden oder auch solche Wochenendseminare gemacht mit Gemeinden, manchmal in irgendeinem Heim oder so. Das ist also meine Arbeit gewesen. Nebenher sind so einige Bücher entstanden. Es stammen nicht alle von mir, die da liegen, sondern das sind Bücher von Wort und Wissen, mit denen ich auch sehr gern zusammenarbeite. Das sind also Wissenschaftler, die sozusagen bewusst von der Bibel aus forschen und wissenschaftliche Dinge machen, zu Ergebnissen durchaus kommen, auch sehr kritisch zur Evolutionstheorie stehen und an einigen Stellen sie auch deutlich widerlegen können. Wir werden im Laufe der Zeit noch auf manche Fragen kommen und ihr könnt sie auch jederzeit stellen. Dann antworte ich gern. Wir haben eine Aktion gestartet vor einiger Zeit. Es gibt einen Verein, in dem ich auch noch Mitglied bin, das sind die drei eigentlich, der heißt Bibelhilfe e.V. und der gibt also oder kümmert sich darum, dass Bibeln und das Volk kommen. Das ist ein kleines bisschen anders noch, als was die Gideons das machen, sondern der Verein finanziert es eigentlich nur und bringt es irgendwo auf den Weg. Es sind also Kinderbibeln in wer weiß wie vielen Sprachen schon übersetzt worden und seit einiger Zeit läuft eben auch die NEÜ als Bibel und hier ist also gerade dieses Projekt Bibeln für Schulen. Das heißt also, wir bieten Schulen an, wenn ihr Kontakte zu Schulen habt oder zum Religionslehrer. Hier drin ist auch abgedruckt und dann kriegt man dann vom Verlag einen Brief an den Direktor. Wir bieten 50 Exemplare der NEÜ komplett an, also zwei Klassensätze für eine Schule, kostenlos für die Schule. Und das finanziert dieser Verein. Das ist also eine ganz gute Sache und eigentlich ganz erfreulich. Es sind also zurzeit schon, ich schätze so an die 10.000 Exemplare von Bibeln. Und das ist eben doch eine Bibel, die ein Schüler fast auf Anhieb verstehen kann. Und das fasziniert Schüler natürlich und sogar manchmal Religionslehrer, wenn sie noch nicht so genau reingeguckt haben in die Bibel und vor allen Dingen die Vorworte zu den Büchern gelesen haben oder so, dann merken sie, das ist also überhaupt nicht liberal, wie die das alle, fast alle gewöhnt sind. Ja, das ist meine Arbeit. Also inzwischen ist also einiges entstanden. Und an der Bibelschule war ich auch noch tätig. Und naja, was soll ich sonst noch sagen? Meine Frau ist auch mitgekommen. Und wir sind auch schon ziemlich lange zusammen und ich war oft weg. Das ist nun meine Arbeit gewesen bisher. So, muss ich noch eine lange Rede halten oder klappt es langsam? Dann brauche ich noch einen Pointer. Denn es wäre schlecht, wenn ich das Thema so halten soll, weil ich das direkt auch vorbereitet habe, euch einiges zu zeigen im Zusammenhang mit der Bibel. Jetzt sind wir ja schon da.
Das ist schön.
Ja, ich habe das Thema genannt, wie es hier steht, die Bibel, ihre Übersetzung und ich. Ich heißt nicht ich van Heiden, sondern ich heißt ich als Bibelleser. Und zwar jeder Bibelleser. Zunächst einige Fakten zur Bibel. Die Bibel ist ja eins der ältesten Bücher, vielleicht sogar das älteste Buch in der ganzen Welt, das es gibt. Es sind überhaupt nur einige Texte bekannt, und wenn, dann sind das relativ kleine Texte, die vielleicht, das weiß man gar nicht genau, älter sind als die Heilige Schrift. Die ersten Teile der Bibel sind also schon, als zum Beispiel das Buch Hiob, die fünf Bücher Mose, schon um das Jahr 1450 vor Christus entstanden, also mehr als 2000 Jahre vor dem Koran. Und dann behaupten Moslems, die Bibel sei eine Fälschung. Wie soll das funktionieren? Es gab schon Hunderte oder Tausende von Abschriften zu dieser Zeit, 600 nach Christus, Tausende von Abschriften. Ja, und je ältere Abschriften man gefunden hat, ja, desto sicherer kann man sein, das stimmt ganz genau überein. Wie das funktioniert hat, das schauen wir uns dann morgen Vormittag ein bisschen genauer an. Heute nur mal ein paar Fakten. Die Bibel, wie sie uns heute vorliegt, hat 70 Bücher, nach meiner Zählung jedenfalls, also 65 plus 5 Bücher Psalmen. Ja, das gibt 70, wenn man rechnen kann. 70 gefällt mir besser, ja. Sie ist also von 40 Verfassern niedergeschrieben worden und 36 davon kennen wir sogar mit Namen. Von manchen nicht. Das ist halt so. Das hat Gott uns dann nicht geoffenbart. Das jüngste und das letzte Buch der Bibel ist die sogenannte Offenbarung und die entstand um das Jahr 95 nach Christus. So ungefähr, ja. Wir haben also eine Zeitspanne, in der die Bibel, also die einzelnen Schriften der Bibel entstanden sind. Das sind also 1500 Jahre. Die Leute, die kannten sich ja nicht. Die kannten vielleicht die Schriften von vorher, ja. Aber da konnte man sich nicht absprechen, wie das alles gehen soll. Und dass die Bibel dennoch so eine Einheit ist, also ein einzigartiges Buch, ja, wo Gott seinen Plan deutlich macht von der Geschichte der Erlösung, von vorn bis hinten, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Das könnt ihr mit keinem anderen Buch der Weltgeschichte machen. Also man könnte ja mal von den letzten 1500 Jahren nur mal auf Deutsch und nur mal die medizinischen Bücher nehmen oder sowas oder irgendwas anderes. Ja, es würde niemals funktionieren. Die Bibel ist kein Buch, das jemand schreiben wollte, wenn er es könnte und das jemand könnte, wenn er es wollte. Das funktioniert nicht. Das ist ein einzigartiges Gotteswort. Wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und zwar, weil Gott nach dem Selbstzeugnis der Bibel ihrer Verfasser geleitet hat bis in die Niederschrift hinein, bis in den Wortlaut hinein. Das bezieht sich natürlich immer auf den ursprünglichen Wortlaut, der uns dann in vielen Abschriften überliefert ist. Und wir dürfen darauf vertrauen, die Bibel ist Gottes Wort und völlig inspiriert. So. Das ist also erstmal der Anfang sozusagen. Ja, ich muss doch mal ein bisschen hier rüber gucken, dass ich weiß, was genau kommt. So, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dieser Satz hier, die Bibel war von vornherein dazu bestimmt, dass Menschen sie lesen und verstehen. Das ist bei vielen anderen religiösen Büchern nicht der Fall. Wir hatten eine Zeit lang ein paar Perser, also aus dem Iran bei uns, in der Gemeinde, die haben das erzählt, ja, in der Schule, ja, die mussten alle was vom Koran lernen, aber der Lehrer hat es ihnen dann ein bisschen übersetzt oder so, aber verstanden haben die so gut wie gar nichts. Wobei Perser keine Araber sind, da waren die auch stolz drauf, ja. Das ist auch noch eine extra Geschichte gewesen. Viele lesen ihre religiösen Bücher, die müssen sie nicht verstehen. Du hast dann irgendwie ein Soll erfüllt und das reicht. Ja, oder manche in östlichen Religionen, naja, die lassen dann sogar irgendwie eine Mühle drehen, ja, und da sind ein paar Sprüche drauf und so und das reicht dann auch. Das ist da Glückanbetung oder sowas. Das ist bei der Bibel nie der Fall. Gott wollte von vornherein, dass wir dieses Wort verstehen. Und aus diesem Grund hat man sie von vornherein auch in andere Sprachen übersetzt. Und die früheste Bibelübersetzung, die wir kennen, ist die sogenannte Septuaginta. Das heißt, die Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Sprache. Und das passierte so um die Drehe, sagen wir mal, 200, 250 Jahre vor Christus. Zur Zeit des Herrn Jesus war also das gesamte Alte Testament schon längst in die griechische Sprache übersetzt. Und das ist ein starkes Phänomen. Ich will nicht so weit ausholen. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr nachher fragen. Aber es gab ja verschiedene Weltsprachen, sagen wir mal, in biblischer Zeit. Also ganz früher, noch vor den Persern, die Medo-Perser und die, komme ich auf den Namen nicht, ist egal. Später dann das Griechische, ja, heute ist Englisch die Weltsprache, so müsst ihr euch das vorstellen, damals, als dann 333 bei Issus Keilerei, ja, als der Alexander der Große, ja, als er anfing, so die ersten Schlachten zu schlagen und die erste große Schlacht bei Issus, der wollte ein Weltreich erobern und hat das auch. Ein ganz junger Bursche, also noch keine 30 Jahre alt. Und der hat an vielen Stellen Städte gegründet. Und der wollte sozusagen die griechische Kultur in die Welt hineintragen. Später hat er sogar dafür gesorgt, dass einige seiner Generäle also persische Prinzessinnen zum Beispiel geheiratet haben und dadurch also sich vermischt haben und die griechische Sprache da war. Die bekannteste Stadt ist Alexandria in Ägypten, im Nildelta gelegen. Es gibt, ich weiß nicht, heute noch, aber auf der Karte habe ich mal wenigstens 7 andere Alexandrias noch gefunden, von denen ich nicht weiß, ob sie heute noch existieren. Aber das war dann so, in dieser Zeit, also ab 300, dann 250, das griechische Weltreich beherrschte alles. Und die Menschen sprachen Griechisch. Zur Zeit des Herrn Jesus gab es ganze Landschaften in Israel oder angrenzend an Israel, wo man ausschließlich Griechisch gesprochen hat. Zum Beispiel das Zehn-Städte-Gebiet, kennt ihr aus dem Neuen Testament, ja, da hat man Griechisch gesprochen. In Galiläa, ja, also da hat man Griechisch gesprochen. Jedenfalls ganze Dörfer waren von Griechen bewohnt. In Caesarea am Meer war der große Teil Griechisch, ein Teil Juden, und die haben sich ständig gestritten dort. Das war also schwierig. Und wer also Fische verkaufen wollte, ja, die Händler, die mussten natürlich Griechisch sprechen. Und die Jünger konnten es auch. Denn die neutestamentlichen Schriften sind uns auf Griechisch überliefert. Ja, und das Alte Testament eben auch. Und das war dann in der ganzen Diaspora verbreitet. Denn wenn Juden dann schon mehrere Generationen im Ausland wohnten, dann haben die Weltsprache beherrscht. Das waren ja auch Händler. Also das war das Griechische. Aber ihr Hebräisch immer schlechter. Und so entstand in Alexandria der Wunsch, wir brauchen unsere heiligen Schriften auf Griechisch, dass die Juden sie selber richtig verstehen können, ja, und natürlich dann auch alle anderen griechisch sprechenden Menschen. Und damit ist etwas ganz Entscheidendes passiert damals. Also 200 Jahre, mehr als 200 Jahre vor Christus. Nebenbei gesagt, da war das Alte Testament natürlich schon längst fertig. Das bestreiten heute liberale Theologen manchmal. Aber das ist also schon eine erstaunliche Geschichte. Damit passierte, dass die Botschaft der Bibel, die ursprünglich, also das Alte Testament betreffend, nur für jüdische oder hebräisch sprechende Menschen bestimmt war, für das Volk Israel. Und das war zwar schon ein relativ großes Volk für die damalige Zeit, mehr als ein paar Millionen Menschen kann man schon annehmen, ja, aber für die ganze Welt, da kannte niemand Hebräisch. Ja, aber durch das Griechische kam sozusagen die Bibel in eine ganz neue Denkwelt hinein. Ja, die Sprache der griechischen Philosophen, mit denen wir heute noch zu tun haben, also Pythagoras, in der Schule lernt das jedes Kind, ja, Sastes Pythagoras oder solche Leute oder Plato oder wie sie alle heißen. Ja. In diese Sprache kam das Wort Gottes. Und so hat Gott das sozusagen schon lange vorbereitet, ja, dass das Evangelium laufen konnte dann reichlich 200 Jahre später. Es ist eine ganz faszinierende Geschichte, wenn man das mal so ein bisschen auseinanderklamüsert, was im Galaterbrief steht, als die Zeit erfüllet ward, laut Elberfelder Übersetzung, ja, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, ja, geboren unter Gesetz. Ja, so schreibt es Paulus. Da war die Zeit erfüllt, da hatte Gott vieles vorbereitet. Später kamen die Römer, aber jetzt will ich keinen Geschichtsunterricht machen mit euch. Wir wollten uns um die Bibel kümmern. Diese Septuaginta heißt sie, weil angeblich 70 Gelehrte die übersetzt haben, unabhängig voneinander, und es wäre dann eine wirkliche Übereinstimmung gewesen, aber das halten die meisten Wissenschaftler für eine Legende. Noch einen Rekord kann die Bibel vermelden. Es ist die älteste, umfangreiche Übersetzung in der gesamten Weltgeschichte. Noch nie zuvor ist ein so dickes Buch, und das Alte Testament hat 2/3 von der ganzen Bibel immerhin, ja, ein so dickes Buch übersetzt worden. Das gab es nicht. Und noch ein Rekord, die ältesten Kodizes, die wir besitzen, also das sind Kodizes, im Gegensatz zu den Rollen, die ihr kennt. Kodizes halt einfach bloß Bücher, ja. Das sind genau dieselben Bücher, wie wir sie heute haben. Und das sind also die Seiten alle an einem Ende sozusagen zusammengeklebt und nicht sozusagen hintereinander geklebt und dann aufgerollt. Ja, das war ein ganz modernes Prinzip damals, und das war auch sehr wichtig, dass die Bibel also gleich sozusagen mit den modernsten Medien der damaligen Zeit verbreitet worden ist. Die Blätter des Codex Sinaiticus enthalten die ganze Bibel, Alten und Neuen Testaments. Jedes Blatt hat eine Abmessung von 38 mal 34 Zentimeter. Und für die Herstellung dieser Bibel waren die Häute von 700 Ziegen nötig. Pergament, ja, das wurde ja aus Ziegenhäuten gemacht. Und in der damaligen Zeit war das allein ein Vermögen. Ja, und einige Forscher halten diese Bibelausgabe, die man also im Sinai-Kloster der Tischendorf gefunden hat, der übrigens aus Lengenfeld im Vogtland stammt, für eins der Exemplare, der 50 Exemplare, die der Kaiser Konstantin der erste gläubige römische Kaiser, von dem wir wissen, der sich jedenfalls zu den Christen gehalten hat, die der in Auftrag gegeben hat, seine Vorgänger, also einer von ihnen, der war besonders wütend, der hat also alle Bibelexemplare, die er finden konnte, vernichtet. Und als der das dann in Auftrag gegeben hat und er sagte, es sollten handliche Exemplare sein, die man also gut transportieren kann, und die hat man in Caesarea abgeschrieben, in Caesarea am Meer, in Israel also, und damals saßen dort einige Gelehrte, die das auch konnten, und hat sie dann mit 2 oder 3 Kutschen nach Rom gebracht, 50 Exemplare. Naja, gut. Eine andere ist der sogenannte Codex Argenteus, die sogenannte silberne Bibel, ist auch eine Übersetzung. Und damit sind wir schon bei den deutschen Bibelübersetzungen. Alles andere habe ich jetzt mal weggelassen. Da gibt's schon noch einige andere, ja, also ins Lateinische oder ins Syrische, also ganz alte Übersetzungen, die heute noch wichtig sind. Aber da können wir morgen noch mal ein bisschen drüber reden. Der Codex Argenteus ist also eine Übersetzung der Bibel ins Gotische. Und diese Buchstaben hier, die kommen uns schon recht bekannt vor, nehme ich an. Also um 370 nach Christus hat Wulfila mit seiner schriftlichen Bibelübersetzung für die Goten angefangen. Und dazu musste er erstmal ein Alphabet schaffen. Die Goten hatten das nicht, die hatten bloß Runen. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht. Und der Wulfila, er hat also einige griechische Großbuchstaben genommen, das A oder das T, das E, ja, das N. Also ihr seht das, ja, das sind Buchstaben, die wir ja alle kennen. Und dazu noch ein paar Runenzeichen, ja, damit die Goten das dann lesen konnten. Er musste also ein Alphabet erfinden. Das Gleiche machen die Wycliffe-Bibelübersetzer heute noch. Wenn sie zu einem Volk kommen, das noch keine Schriftsprache hat, da müssen die aus den Lauten sozusagen erstmal ein Alphabet entwickeln. Das hat er damals auch schon gemacht, ja. Und dann musst du also das schreiben, dann musst du hören, wie das klingt, die Grammatik, und das ist also irre. Schwer, ja, so eine Arbeit. Na gut, die nächste Schwierigkeit bei einer Übersetzung, bei jeder Übersetzung ist, er musste neue Begriffe finden. Also er musste sozusagen aus der Grundsprache, und ich beschränke mich jetzt mal aufs Neue Testament, also Griechisch, also aus dem Griechischen ein Wort Theos zum Beispiel. Theos heißt Gott. Aber wenn die Germanen oder die Goten eben damals, ja, die hatten auch so einen Namen für Gott. As hieß der. Ich weiß nicht, ob das As beim Skat davon abgeleitet ist, aber da habe ich keine Ahnung. Vielleicht. Aber As, und sie verstanden, also unter das war für sie Gott. Ja, die hatten aber eine ganz andere Vorstellung als der Gott, der sich in der Bibel vorstellt. Und deswegen ist jeder Übersetzer gezwungen, einen Begriff zu finden, der in der neuen Sprache einen Begriff und manchmal zu erfinden. Einen neuen Begriff erfinden, der dem biblischen Begriff am besten entspricht. Wulfila hat damals den Namen, also für Gott, und davon ist unser Gott abgeleitet, gut. Mit TH geschrieben, also ja, ursprünglich. Und das heißt, das angerufene Wesen, auch bei den Goten. Also Gott ist jemand, den man anrufen kann. Das ist also einigermaßen unverfänglich, ja, dass die das auch richtig verstanden haben. Oder das Wort versöhnen. Das wissen wir ja heute nicht mehr so ganz genau, was es wirklich bedeutet von der Bibel her. Das hat er mit Gafriton übersetzt und das bedeutet in den Frieden Gottes aufnehmen. Das ist was sehr Schönes. Das ist eine sehr schöne Bedeutung von Versöhnen. Ja? Also, das ist das Problem jeder Übersetzung. Und wir müssen also den Begriff in der Zielsprache finden, der am genauesten dem der Ausgangssprache entspricht und keine falschen Assoziationen weckt. Also keine falschen Vorstellungen. Ja, so hatte zum Beispiel eine ältere ungarische Bibelübersetzung ein Wort für Geist verwendet, das der Ungar immer nur als Gespenst verstanden hat. Und das ist sehr dumm. Ja, wenn du einem Ungläubigen dann, ja, der Gläubige hat sich dran gewöhnt, der weiß ja aus der Bibel, was dieses Wort bedeutet. Im biblischen Sinne, ja, aber ein Ungläubiger, der wird sofort drüber lachen. Das ist immer die Schwierigkeit. Und gehen wir gleich ins ganz Moderne hinein. Also man kann auch den Satz, ihr seid das Salz der Erde, doch nicht wiedergeben, ihr seid wie die Kühlschränke für diese Welt, ohne euch würde alles Gute vergammeln. Also sind wir Salz der Erde oder Kühlschränke der Welt? Das erzeugt ja doch sehr komische Vorstellungen, obwohl sachlich der das gemacht hat, natürlich gedacht hat an die Wirkung des Salzes, dass es also irgendwie also Fleisch zum Beispiel länger haltbar macht. Aber ob das schon mal die richtige Bedeutung des biblischen Begriffes Salz ist, da muss man sehr genau hingucken. Und das ist also eine erhebliche Schwierigkeit. In gotischer Sprache klingt das Vaterunser etwa so, also um 380, Atta unser tu in himinam, also Vaterunser in den Himmeln, Vainai namo tein, geweiht, das geht noch, ne? Oder geheiligt werde dein Name, qui mai tiudinassus teins. Ja, das wird schon schwieriger, ja? Komme, Herrschaft, deine. Vairtai vilja teins. Vilja, dein Wille, ja? Das klingt noch so ein bisschen. Sve in himina je ana airtai. Also so wie im Himmel auch auf Erden. Das war 380. 400 Jahre später, 790 nach Christus in St. Gallen, da klingt das schon wieder ein bisschen anders und ähnlicher unserem heutigen Deutsch. Vater unser, tu bist in himile, uihi namu dinan, queme rihi din, werde willo din so in himile, so sa in erdu. Ja, das kann man noch verstehen. Mindestens wenn man es hört, kann man es leichter verstehen, als wenn man es lesen muss. Man muss sich erstmal an diese Schreibweise gewöhnen. Hier sehen wir schon, und das ist auch eine wichtige Beobachtung, die wir beachten müssen, die Sprache verändert sich. Also dieselbe Sprache, ich meine jetzt nicht Russisch zu Deutsch, sondern ich meine nur das Deutsche oder was wir Deutsch nennen. Ja, verändert sich im Laufe der Zeit. Und das ist der Grund dafür, warum wir manchmal Bibelübersetzungen auch revidieren müssen. Weil in 150 Jahren sich eine Sprache schon an einigen Punkten wesentlich verändert haben kann. Ich will euch erstmal ein paar Beispiele bringen. Und ich möchte eine kleine Übung machen mit euch. Ich muss alle, sagen wir mal, die jünger sind als 25 Jahre, die frage ich jetzt. Alle, die älter sind, müssen schweigen. Wehe, ihr sagt was. Ich will wissen, ob die Jüngeren, also ihr seid jetzt alle dran, ja, passt mal gut auf, ob ihr wisst, was dieses Wort bedeutet heute. Also, los geht's. Was ist ein Pfarren? Die Jüngeren, bitte. Steht in der Elberfelder Bibel. In der nicht revidierten natürlich. So, jetzt muss ich ein bisschen höher gehen im Alter. Also, die anderen dürfen fragen, antworten. Was ist ein Pfarren? Gut. Wer die Elberfelder Bibel kennt, die alte, der weiß es noch. Das ist praktisch, ich weiß nicht, wie das kam, ob das Luther schon gemacht hat, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber das ist eine Anlehnung, das klingt im Hebräischen ganz ähnlich. Pfarren, Pfarr, ja, ist der Stier, der junge Stier. Okay. Was ist ein, hoppla, die Jungen wieder, was ist das, ein Widder? Die Jungen, seid ihr ruhig, bist du unter 25? Also los, was ist, ich höre. Naja, ich würde sagen Schafbock. Okay. Wieder. Jetzt die Jungen. Wieder was? Die ganz Jungen. Was ist ein, ich gehe mal also bis zu 30 hoch, ja? Die anderen dürfen mitmachen. Was ist ein Eidam? Aber wenn das in der Bibel steht, ihr würdet das nicht mehr wissen. Jetzt die Älteren. Was ist ein Eidam, bitte? Wer bietet mehr? Onkel? Schwiegersohn? Was sagst du? Ja, Schwiegersohn ist richtig. Mein Eidam ist mein Schwiegersohn. tja. Was ist eine Dirne? Wieder die Jungen erst. Wer traut sich? Was ist eine Dirne? Die Älteren? Ein Mädchen einfach, ja? Heute nicht mehr. Es gibt zwar noch im Norddeutschen, deren, ja, heißt Mädchen, oder Dirndl in dem Kleid, ja? Ein junges Mädchen. Ihr merkt also, in unserer Sprache, seit 150 Jahren, hat sich schon manches geändert. Und man muss das beachten, weil jemand, der das hört oder liest, falsche Vorstellungen hat. Ja? Was heißt, er ging fürbass? Die Jungen wieder? Bis 30? Na, wer traut sich? Weiß jemand? Fürbass gehen. Jetzt muss ich die Älteren fragen, wisst ihr es denn? Ja, einfach immer weitergehen, ja? Wer ältere Schriften liest, der weiß das noch. Oder ältere Bücher mal, da findet man das schon noch drin, ja? Das heißt nicht, er ging barfuß, ja, fürbass, sondern er ging weiter, voran. Okay, das ist das leicht. Was ist ein Mägdelein? Also könnt ihr alle gleich sagen, ja? Wer ist das? Ein Mädchen, klar. Was ist ein Weib? Natürlich. Heute ist Weib eine Beleidigung. Heute ist ja manchmal schon Frau eine Beleidigung. Wirklich? Also wir leben im Zeitalter dieser Gender-Ideologie. Habt ihr das schon gehört? In Leipzig dürfen die Professoren nur noch Frau Professor oder Professorin angeredet werden, mit der weiblichen Endung. Das ist ein derartiger Schwachsinn, der mit Millionen von Steuergeldern im gesamten Europa finanziert wird. Das ist also eine komplizierte Sache und man sollte schon einigermaßen Bescheid wissen drüber, weil das also schlimme Ausmaße hat. Es ist schon so weit, dass Studierende, das sagt man ja auch nicht mehr Studenten, das ist inzwischen bis in die Bibelschulen gegangen. Ja, Studenten, also wenn die ihre Arbeit, egal welche Arbeit, abgeben, und die ist nicht genderkonform, also dass du immer männliche und weibliche Endungen hast oder irgendwas, was da gerade Mode ist, dann kriegen die Punktabzug. Man wird gezwungen. So, es gibt überall Genderbeauftragte. Es gibt weit über 100 Professorenstellen in Deutschland mit Gender-Zeug. Das ist Wahnsinn. Ja? Okay, aber versteht, Weib darf man schon nicht mehr sagen. Frau noch, falls man gesund erzogen wurde, ist das schon noch so. Was ist ein Küchlein? Ist das eine kleine Küche? Ein Küken natürlich, ja? So. Und Luther hat noch übersetzt, was ist selig werden? Ich habe es schon übersetzt hier. Gerettet werden, ja? Selig werden. Und da kann man also ganz auf falsche Bahnen kommen. Das heißt doch nicht, ich verleihe fromm die Augen und ich habe ein schönes Gefühl. Ich werde gerettet. Das haben wir einem Theologen zu verdanken, dass das schöne Gefühl sozusagen in die Kirchen hineinkam. Das war Schleiermacher. Der hat seinem Namen alle Ehre gemacht, ja? Hat Dinge, die klar waren, verschleiert. Also einer der ersten liberalen Theologen, der konnte dummerweise auch gut reden noch. Deswegen hatte er viel Einfluss. Ja, und er meinte, also ja, er müsse für den Glauben so einen geschützten Bereich finden. Und den meinte er, den hat man im Gefühl. Ja, und so kam Erbauung als sowas in die Gemeinde hinein, das einfach ein schönes Gefühl ist. Erbauung heißt aber aufbauen. Okay, letztes Beispiel noch. Was heißt Afterreden? Aus dieser Ecke möchte ich mal was wissen. Was ist das? Na, weiß niemand? Hinterherreden. Hinterherreden heißt es einfach, ja, oder verleumden. So kann man es auch weiter wiedergeben. So, okay, gehen wir weiter. Auch vor Martin Luther, wir haben das vorhin ja schon gesehen bei der Gotenbibel, gab es schon deutsche Übersetzungen. Und hier ein Beispiel von der sogenannten Mäntelbibel, Psalm 23, 1 bis 2. Ja, diese Bibelübersetzungen ins Deutsche scheiterten an ihrer Unverständlichkeit. Wenn wir nochmal das in Erinnerung rufen, Gott will, dass sein Wort verstanden wird, dass man es lesen kann. Ich will gleich noch ein paar Bibelstellen lesen dazu, um das zu belegen. Aber hier, der Herr, der riecht mich und mir gebrasenet und an der Stadt der Weide dodatzt er mich. Er führt mich ob dem Wasser der Wiederbringung. Na gut, das ist für uns schon schwierig. 68 Jahre später übersetzte Martin Luther, 1534, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aven und führet mich zu frischem Wasser. Da ist fast alles schon klar. Wir sind also bei den Übersetzungsprinzipien und das heißt, das wichtigste Übersetzungsprinzip ist die Verständlichkeit. Was nützt das, wenn hier jemand, sagen wir mal, in Englisch oder in Chinesisch spricht und ein Übersetzer ist daneben und du verstehst den Übersetzer nicht? Das hat doch keinen Sinn. Ja, du musst verstehen, was da steht. Natürlich, wenn du gut bist, kannst du die Sprache lernen. Richtig gut, ja, dann kannst du es gleich verstehen. Bei der Bibel ist das auch so. Du kannst Hebräisch lernen, du kannst Griechisch lernen. Das ist also kein ernsthaftes Problem, ist bloß mit Arbeit verbunden. Gottes Wort setzt voraus, dass es verstanden wird. Und ich will mal einige Beispiele euch vorführen aus 2. Mose 24, Vers 7. Gottes Wort setzt voraus, dass es verstanden wird. Mose las das Wort Gottes dem Volk vor. Und das Volk erklärte, ja, wir wollen uns danach richten. Das heißt, die müssen das doch verstanden haben. Wenn du es nicht verstanden hast, kannst du dich nicht danach richten. Interessant ist doch das Nächste beim Propheten Habakuk. Er bekam den Auftrag, die Offenbarung so niederzuschreiben, dass man sie geläufig lesen kann. Das ist ja auch eigenartig, ja, dass man es geläufig lesen kann. Natürlich heißt das auch ordentlich geschrieben. Ja, auf den entsprechenden Tafeln, ja, das ist klar. Ein König, das wissen wir, er sollte jeden Tag im Gesetzbuch Jahwes lesen. Und das setzt voraus, dass er das konnte. Die damaligen Könige waren keine dicken Hampelmänner mit rotem Mantel, wie sie also in Märchenbüchern oft dargestellt werden. Das waren die gebildetsten Leute der damaligen Zeit. Die mussten also eine straffe Erziehung über sich ergehen lassen als Jugendliche und Kinder und Jugendliche und so weiter. Die konnten schon lesen, selber. Und der König Josia, er verstand auf Anhieb, was Gott von ihm wollte. Ja, man hatte die Schriftrolle wiedergefunden. Ja, Josia, sagen wir, nach der Elberfelder Übersetzung. Man fand die Schriftrolle und er hat es gelesen. Oder es wurde ihm auch vorgelesen. Also beides. Und er hat sofort verstanden. Und er ist tief erschrocken. Das ist, wenn Gottes Wort trifft. Du musst aber nicht gläubig sein, um das Wort Gottes zu verstehen. Der König Joachim verstand auch, was aus der Schriftrolle Jeremias vorgelesen wurde, sofort. Er war allerdings nicht bereit, darauf zu hören. Das heißt also, du musst nicht extra gläubig sein, um die Bibel verstehen zu können, sondern jeder, der lesen kann in dieser Sprache, versteht Gottes Wort. Und irgendwann ist mir mal eine kleine Bemerkung von unserem Herrn Jesus aufgefallen. Die steht in Matthäus 13, Vers 19 und 23. ja, in dem Gleichnis vom Säemann oder vom vierfachen Ackerfeld. Ja, und das hat mich schon beeindruckt. Ja, nur wer das Wort Gottes auch versteht, ja, das, was auf den festen Boden, auf den harten Boden oder auf den Weg fällt, ja, ja, der Teufel nimmt sozusagen weg, wenn es die Menschen nicht verstanden haben. Wir müssen demzufolge auch so reden zu Menschen, vor allen Dingen in der Evangelisation oder wenn wir auch persönlich mit jemand reden. Wir müssen doch Worte gebrauchen, die unser Gegenüber versteht, und müssen ihm biblische Zusammenhänge erklären, so dass er es versteht. Wenn er es nicht versteht, dann kann er sich gar nicht bekehren. Und dann entsteht auch keine Frucht. Übersetzungsprinzipien. Dabei sind wir immer noch. Es ist immer nur ein Versuch. Jede Übersetzung. Ja, wenn du, sagen wir mal, die gleiche Rede von unterschiedlichen Dolmetschern übersetzen lässt, ist sie jedes Mal ein bisschen anders. Aber der Inhalt ist derselbe. Und nun ist das bei den schriftlichen Übersetzungen ja auch nicht anders. Ja, jede Übersetzung ist immer nur ein Versuch, den Text der Originalsprache, bei der Bibel ist das Neuen Testament Griechisch, im Alten Testament Hebräisch und Aramäisch, ein paar Teile, also den Text der Originalsprache sozusagen in die Zielsprache hinüberzubringen. Zu übersetzen, als ich noch damals verantwortlich war für Bibel und Gemeinde, da hatte ich mal einen Aufsatz bekommen von einem Schweizer Professor, einem auch Wycliffe-Mann, ein Bibelübersetzer. Und er sagte, stell dir das vor, übersetzen ist so wie übersetzen über einen Fluss. Ja, da gibt's einen Fährmann, der nimmt dich in sein Boot rein und der rudert dich rüber und lässt dich drüben wieder raus. Ja, von einem Ufer der Sprache ans andere Ufer. Er setzt über. Es wäre gut, wenn er dich wirklich rüberbringt und nicht unterwegs schon rausschmeißt. Das wäre also, wenn die Übersetzung nicht gut ist, wenn man sie nicht verstehen kann. Also unverständliche Übersetzungen verleugnen dieses Prinzip. Es gibt auch neuere unverständliche Übersetzungen, wo man sozusagen eine neue Sprache erstmal lernen muss, um die zu verstehen. Manche Geschwister schwören darauf und finden da eine richtige Tiefe drin. Aber diese Übersetzung sagt ihnen nicht mehr als eigentlich jede andere, wenn du den Zusammenhang liest. Ein Beispiel für ein einigermaßen unverständliches Deutsch, die Dabar-Übersetzung, manche kennen die vielleicht, ist extrem wörtlich. Da lauten die ersten beiden Verse vom Psalm 23, JHWH ist mein Hirte, nicht habe ich Mangel, in verlangten Fluren des Gekeims lässt er mich verweilen. Auf Wasser der Ruhestätten zu lenkt er mich. Es ist schon einigermaßen schwierig. Ja, habe ich hier eine größere geistliche Tiefe, als wenn ich Psalm 23 nach Luther lese? Oder nach Elberfelder? Oder nach irgendeiner anderen? Oder Markus 6, 49. Als die ihn gewahrt habenden, als Gebiets des Meeres wandelnden, meinten, dass es eine Erscheinung ist und schrien auf. Das ist kein Deutsch. Kein vernünftiges Deutsch, das jemand versteht. Der Bruder, der das gemacht hat, Bader hieß der, der hat also versucht, für jedes griechische Wort sozusagen, das in vielen Bibeln, auch in der Elberfelder, unterschiedlich übersetzt wird. Ja, sozusagen eine Entsprechung zu finden. Denn jedes Wort hat in einem anderen Zusammenhang eine andere Bedeutung. Also ich nehme immer das Beispiel, das gewöhnliche Beispiel, das Wort Schwein, das deutsche Wort Schwein. Ja, das kann ein Haustier meinen, möglichst nicht im Wohnzimmer zu halten, obwohl manche das machen. Zweitens, wenn ich sage, du Schwein, meine ich nicht das Haustier. Da meine ich einen Menschen, der sich meiner Meinung nach so benimmt wie das Tier. Ja. Und wenn ich sage, ich habe Schwein gehabt, dann meinte ich nicht, ich hatte gestern noch ein Schwein im Stall, sondern ich meine, ich habe Glück gehabt. Das ist wirklich völlig andere Bedeutung. Dasselbe identische Wort. Es wird jedes Mal gleich geschrieben. In der Bibel habt ihr das genauso. Das Wort Welt, es kann bedeuten die Schöpfung. Es kann bedeuten die Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt. Hat er da vielleicht die Steine geliebt? Ja. Aber Gott hat die Welt geschaffen. Da ist alles drin. Und es steht geschrieben, hab nicht lieb die Welt. Ja, was denn? Könnte manche auf die dumme Idee kommen, also Gott liebt die Welt und uns verbietet er es. Ja? Und da ist doch was ganz anderes gemeint. Welt als ein satanisches System, das hinter den Kulissen regiert wird von einer fremden Macht. Und trotzdem hängt das natürlich alles zusammen. Deswegen wird auch das gleiche Wort verwendet. Im Hebräischen ist das noch viel extremer. Da musst du einfach manchmal raten. Es gibt auch einige hebräische Begriffe noch, die weiß bis heute keiner, was es bedeutet. Ich bin mal angesprochen worden von jemand, der eine englische Bibel hatte. Da wurde das ganz anders übersetzt als in den deutschen, auch in den anderen deutschen. Das heißt, dieser hebräische Begriff ist noch nirgendwo in einem anderen Zusammenhang aufgetaucht. Nur in dem einen in der Bibel. Und dann müssen wir aus dem biblischen Zusammenhang, dem unmittelbaren, raten, was gemeint ist. Es geht nicht anders. Das haben die Brüder gemacht, die Elberfelder übersetzt haben. Das muss ich so machen. Das machen alle, ja? Das geht nicht anders. Das ist das Problem. Verständlichkeit. Also ein wichtiges und grundsätzliches Kriterium für alle Bibelübersetzungen. Des Weiteren, man sollte versuchen, bei einer Übersetzung die biblischen Bilder möglichst zu erhalten. Also man muss das Wort Salz nun wahrlich nicht durch Kühlschrank übersetzen. Beim Salzhering ist auch noch dabei und bei vielen anderen auch, und wir benutzen das Salz ja auch, wir kennen das. Ja. Und man muss wahrlich Jesus nicht auf einem Moped nach Jerusalem reinfahren lassen. Anstatt auf einen Esel. Jeder Esel heute weiß, was ein Esel ist. Immer noch. Das ist also, das hat sich doch nicht geändert. Warum soll ich da ein anderes Bild nehmen? Es gibt so ein Beispiel bei der Guten Nachricht Bibel. Die haben das hier diesen Text Matthäus 7, 3 bis 4. Also was siehst du? Den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, das ist nach Elberfelder. Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Hier sind die Bilder erhalten. Bei der Elberfelder, ganz klar. Oder wie wirst du zu seinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Hoffnung für alle, die ältere Version, die haben das inzwischen revidiert. Muss ich dazu sagen, ja? Aber die ältere Version sagt, du regst dich auf über die kleinen Schwächen deines Bruders und erkennst nicht deine eigene viel größere Schuld. Du sagst, mein Freund, komm her, ich will dir die Augen für deine Fehler öffnen. Dabei bist du blind für deine eigene Schuld. Das ist sinngemäß richtig wiedergegeben. Aber das ist ein Bürokratentext. Ja, also so spricht man doch nicht. Ja, also von daher, ja, Bilder, die sind viel, viel schöner. Und wo sie noch da sind, dann wollen wir sie auch erhalten. Also man darf Bilder nicht durch abstrakte Begriffe ersetzen. Manchmal ist es sehr schwierig, da muss man dann schon überlegen. Und wenn man ein anderes Bild nimmt, das ist also riskant. Man muss vorsichtig sein, damit nicht andere Vorstellungen geweckt werden. Wie bei Salz und Kühlschrank. Nun, neben der Verständlichkeit steht selbstverständlich die Originaltreue. Aber gerade darüber gibt es Streit, überall. Also, was ist denn nun eine originaltreue Übersetzung? Die einen schwören auf wortgetreu, unbedingt. Und die anderen auf kommunikativ. Denn das sei die eigentliche Originaltreue. Letztere wird von Vertretern der Ersteren fast verteufelt. Und es wird als Ursache angesehen für den Niedergang unter den Evangelikalen. Nun ja, ich will mal versuchen, euch diese beiden Haupttypen der Übersetzung gegenüberzustellen. Ich will die eine einfach nennen Studienbibel und die andere Lesebibel. Und ich nehme als Studienbibel mal eine, die mehr wörtlich ist, wie unrevidierte Elberfelder, revidierte Elberfelder. Als Lesebibel mal die Neue Genfer, NGÜ und NEÜ, das ist meine. Wir wollen einfach mal sehen, welche Unterschiede gibt es hier. Jede hat Stärken und jede hat Schwächen. Das ist so. Wir sind Menschen. Und Gott hat nicht die Übersetzer inspiriert, sondern sein ursprüngliches Wort. Und jeder Übersetzer ist bestrebt, natürlich so nah wie möglich dem zu kommen. Aber was ist nah als so nah wie möglich? Heißt das also, wenn wir übersetzen, Gott will bei uns wohnen, oder müssen wir übersetzen, er hat sich herabgehüttet oder so? Ja? Was ist das? Also, ich habe hier den Übersetzungstyp, ihr seht es links geschrieben, ja? Habe ich hier einen Pointer? Auch, ne? Ja, hier, ne? Und hier, was steht sozusagen im Vordergrund? Also eine formtreue, grammatisch-wörtliche, ich nenne es einfach mal wortgenaue Übersetzung. Und die andere ist, ich nenne es jetzt mal originaltreu, aber im Sinne von kommunikativ, also sinngenau, ja? Nicht die Worte unbedingt, sondern der Sinn ist genau wiedergegeben. Das ist natürlich ein Risiko. Der Übersetzer muss den Sinn ja richtig treffen. Ja, aber wenn einer nur wortgenau ist, kommt was Unverständliches bei raus, wie wir bei Dabar gesehen haben. Also wir kommen immer in Schwierigkeiten. Im Vordergrund steht also bei der wortgenauen die Übereinstimmung mit der sprachlichen Form des Originals. Das heißt, man gibt gleiche Wörter oder Ausdrücke, Konstruktionen nach Möglichkeit auf gleiche Weise wieder. Wenn also im Griechischen, sagen wir mal, ein Dingwort, ein Substantiv steht, dann muss das im Deutschen auch ein Substantiv sein. Der auf der rechten Seite muss das nicht unbedingt machen, ja? Oder wenn eine Partizipkonstruktion, also da kann man, da ist man sogar manchmal im Verständnis und für die Exegese, also für die Auslegung der Bibel, ist man mit der alten Elberfelder, der nicht revidierten, besser dran. Die haben also manche Partizipien wörtlich übersetzt. Das klingt im Deutschen fürchterlich, ja. Aber es macht Sinn. Weiß jemand überhaupt, was ein Partizip ist? Entschuldigung, ich rede hier von irgendwelchen Sachen. Und okay, du weißt es, also erzähl es uns. Dein Hintermann, der hat stark genickt. Ja, das ist der Ausdruck. Und was bedeutet's? Durch dich, den Jüngeren, frage ich. Okay, da wissen wir immer noch nicht, was das bedeutet. Aha, ja. Gut, machen wir es nicht so kompliziert. Es meint einfach zwei Vorgänge, die parallel laufen. Ja, er spielte singend Gitarre. Ja, das heißt, er singt gleichzeitig und spielt Gitarre. Aber das sagt man heute nicht mehr. Ja, er spielte Gitarre, indem er dazu sang oder umgekehrt. Also es gibt da andere Möglichkeiten heute. Wichtig ist das zum Beispiel, mir ist es mal wichtig geworden, bei Epheser 5, 15, ja, werdet mit dem Geist erfüllt. Und ich habe jetzt auch versucht, auch in der NEU streng die Partizipien deutlich zu machen, indem ihr das macht. Da muss ich es immer wiederholen. Aber eigentlich singend und spielend, und so ist die alte Elberfelder dann, ja? Das ist richtig. Und das gibt vor allen Dingen Sinn. Das hängt nämlich zusammen mit der Geisterfüllung, die Dinge, die dann aufgezählt werden. Das geht bis dahin, dass ihr euch gegenseitig unterordnen sollt in der Furcht Christi. Das ist auch noch ein Partizip genau in der Linie. Erst wenn ich das verstanden habe, kann ich es richtig wiedergeben. Ihr merkt also, diese Übersetzung hier, die wortgenaue, hat durchaus Vorteile. Das ist klar, ja? Die auch Ja, der Inhalt soll möglichst unversehrt wiedergegeben werden, aber mit den Ausdrucksmitteln der deutschen Sprache, der heutigen deutschen Sprache, dass man es möglichst gleich verstehen kann. Ja, weitere Sachen. Die Verständlichkeit, poetische Texte, das hat mich immer aufgeregt in der Elberfelder Bibel, also schon auch bei der Alten und auch bei der Revidierten wurde es ein kleines bisschen besser, aber die Psalmen sind fürchterlich. Also wenn man die wörtlich übersetzt, da merkst gar nichts mehr, dass das klingt, dass das Poesie ist. Aber das ist sehr schwer zu übersetzen. Übersetzen, eigentlich kannst du es überhaupt nicht, und dann stolpert's und holpert's. Ja? Dann müsste man wieder sehr frei werden. Wie macht man das? Das ist das Problem. Also poetische Texte werden nicht mehr poetische als poetische Texte gehört und gelesen. Man hat es auch im Druckbild nicht hervorgehoben. Bei einer Lesebibel, das ist möglich. Ich habe es probiert, zumindest durch einen bestimmten Sprachrhythmus, dass es irgendwie wieder klingt, ja, dass man das lesen kann, ohne groß stolpern zu müssen. Poetische Texte, Verständlichkeit, naja, viele Dinge verstehst du eben nicht, wenn du nicht den Hintergrund kennst. Der Bibelleser, der also eine Studienbibel hat, er braucht unbedingt Hintergrundwissen. Er braucht also zusätzliche Bücher, die ihm das vermitteln. Ein Bibellexikon oder so, ja, weil bestimmte Griffe stehen einfach bloß da und, naja, man muss es erklären. Die Verständlichkeit bei einer Lesebibel ist höher. Man kann fast alles gleich beim Lesen verstehen. Ich habe also schon, oder ich habe von Geschwistern gehört, die haben damals so ein Stadttestament drucken lassen von der NEU. Im Siegner Bereich war das. Und die haben mir erzählt, die haben hier eine Bibel. Ja, darf ich Ihnen eine Bibel schenken? Also draußen, ja, beim Büchertisch. Und da kam jemand vorbei, also verstehe ich sowieso nicht, viel zu kompliziert. Sagte, ich garantiere Ihnen, schlagen Sie die auf, Sie können es auf Anhieb verstehen. Und die mussten zugeben, tatsächlich, haben sich gewundert. Ich habe es gehört von manchen, die mir auch geschrieben haben, ja, ich habe das jemand geschenkt und der liest jetzt auf einmal viel mehr, als er eigentlich wollte. Ja, was kann man sich Schöneres wünschen? Gerade bei der Bibel. Wenn man endlich mal Zusammenhänge versteht. Aber man muss natürlich auch studieren. Ja? Und da ist eine Studienbibel natürlich viel besser, weil man kann da Einzelheiten studieren. Man kann Worte vergleichen. Die Elberfelder hat sich schon bemüht, das gleiche Wort möglichst gleich wiederzugeben. Ja, von daher kann man sich halbwegs darauf verlassen. Es geht nicht immer. Auch bei der Elberfelder, es geht nicht immer. Weil durch den Zusammenhang ist es manchmal so unterschiedlich. Ja. Und deswegen, zum Beispiel auch das Wort Fleisch. Ne? Da muss ich mir überlegen vom Zusammenhang her, was es jeweils bedeutet. Das kann den Menschen bedeuten, das kann Fleisch bedeuten, das ich kaufen kann zum Essen. Und das kann mein, ich-süchtiges Wesen bedeuten. Je nachdem. Da muss ich schon aufpassen, auch als Bibelleser. Aber das ist zum Studieren dann gut da. Und da kann man ohne weiteres im Computerprogramm natürlich auch vergleichen. Heute hat man ja keine Konkordanzen mehr, da macht man das alles elektronisch. Also ohne Kenntnis der Grundsprachen, das ist auch sehr wichtig hier. Ja. Dafür haben unsere Väter auch die Elberfelder Bibel gemacht. Die haben die Lutherbibel nicht verachtet. Die haben sie sogar benutzt damals, aber sie wollten eine Bibel haben, die die Brüder lesen können, die auch das Wort verkündigen, dass sie studieren können, dass es noch ein bisschen genauer ist. Luther ist sozusagen irgendwo hier in der Mitte anzuordnen, nach meiner Meinung. Ja, der hat manches ziemlich frei übersetzt, der hat übrigens auch neue Worte erfunden. Zum Beispiel das Wort Beruf, das gab es vorher nicht, hat Luther erfunden. Hängt mit Berufung zusammen auch. Biblisch ist das sehr sinnvoll. Ja. Und einige andere auch noch. Also, gut. Wie sind wir in der Zeit? Kann ich noch? Ein bisschen. Wir haben es bald geschafft. Naja, bald. Ist leicht gesagt. Wir verstehen biblische Zusammenhänge. Leichter mit einer Lesebibel. Weil du einfach einen größeren Text schnell überfliegen kannst und da geht das schon ganz gut. Weiter. Probleme. Es sind leicht Missverständnisse und Fehldeutungen möglich bei wörtlichen Übersetzungen. Und hier der Haken ist, manches ist in der Bibel auch bewusst in der Schwebe gelassen vom Geist Gottes. Bei Paulus manchmal, ja, es gibt so manche Begriffe, die sind in der Schwebe gelassen, kann man so und so verstehen, ja, soll man auch. Bei einer Lesebibel geht das verloren, meistens. Es ist schwer, so einen genauen Begriff da zu finden. Jetzt noch ein paar Beispiele, dann haben wir wenigstens die erste Runde gut geschafft. Die zweite wird kürzer. Also, der Bauübersetzung Kindlein, nicht sollen wir lieben mit Wort und Zunge, sondern mit Gewirktem und in Wahrheit. Gemeint ist die NGÜ, die neue Genfer, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das ist gemeint, klar. Das Beispiel nochmal, Elberfelder, revidierte, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das kann man eigentlich verstehen, aber bei uns ist es nicht üblich, mit der Zunge zu lieben. Und Böswillige könnten hier an Zungenkuss denken. Das ist schon was anderes und das ist wirklich nicht gemeint. Bei Geschwistern also auf keinen Fall. Ich hoffe, ihr seid euch da klar drüber, ja? Gemeint ist, ich habe es so probiert, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen, unser Tun muss ein glaubwürdiger Beweis dafür sein. Darum geht es. Oder, ich weiß, dass ein Freund von mir, der hat bei der AGAS gearbeitet früher, also Blaukreuz heute, der, ja, berauscht euch nicht mit Wein. Okay, Wein ist verboten, Bier und Schnaps ist erlaubt. Ja, in der Bibel steht bloß Wein. Das ist dumm. Dumm deswegen, weil der ist natürlich ein Alkoholiker manchmal absichtlich missversteht. Ja. Gemeint ist, betrinkt euch nicht. Das ist eindeutig. Ja, man mit Wasser kann man sich nicht betrinken. Nur mit Alkohol geht das. Mit jeder Art von Alkohol, ja. Aber im Wasser kann man ertrinken. Das ist aber im Deutschen was anderes. Und so weiter, ja. Okay, das soll mal genügen an Beispielen. Als Zusammenfassung nochmal, hier habe ich jetzt vor kurzem gerade erst ein Buch in der Hand bekommen, vor ein paar Tagen. Das hier unten, das ist das, wo ich es her habe. Also, das ist das Urteil von solchen Leuten in dem Buch, dem Wort Gottes auf der Spur, 21 Methoden der Bibelauslegung. Die haben auch mal die verschiedenen Bibeln verglichen. Da komme ich also nicht allzu schlecht bei weg. Von daher, und die haben jetzt mal, also diese Frau hat hier diese Grafik gemacht, ich kenne die nicht, habe nie mit der zu tun gehabt. Hier seht ihr mal, also von ganz wörtlich, ja, bis, dann die rechte Seite kommunikativ, die unterste VX, warte mal, das, Volksbibel, ja, klar. Und hier links, bei wörtlich, unten dran, da würde ich noch schreiben, der Bar, die kannte die wahrscheinlich gar nicht. Die ist auch nicht groß verbreitet, aber so ein paar Liebhaber gab es da schon. Ich habe das auch mal, konnte man sich kostenfrei bestellen, der war da sehr freigebig, dieser Mann, der das gemacht hat. Das wäre also ganz unten links, ja. Dann Buber, Rosenzweig, das sind also Juden, die auch sehr wörtlich übersetzt haben. Elberfelder, ja, Züricher Bibel, Lutherbibel, Menge Bibel, EU ist Einheitsübersetzung. Ne? Und ich staune, dass die mich also so weit rübergerückt haben, immerhin fast zu den wörtlichen. Da war ich nicht böse drum. Das war ja auch die Absicht. Ja, ihr seht, wie weit es runtergeht, ja, immer freier das Buch. Mit dem Autor habe ich mich mal getroffen oder sind wir mal eingeladen worden von IDEA und ist ein Interview mit uns gemacht worden. Ja, der schreibt so weitschweifig, mit so langen Sätzen. Das würde ich gar nicht lesen, das geht mir viel zu mühsam. Gerade in der Einleitung für die biblischen Bücher. Manchmal hat er aber sehr gute Sachen getroffen. Das ist so. Hoffnung für alle. Oder Willkommen daheim, das ist auch so eine neuere, manche kennen die vielleicht, die ist also sehr, umschreibend dann, ja. Du kannst dich dann nicht mehr so richtig drauf sicher verlassen. Okay. So, jetzt kommt noch ein kurzer Praxisteil, wo ich euch alle noch mal brauche. Könnt ihr noch? Brauchen wir erstmal eine Pause? Ich frage es mal. Wie denkst du? Ich brauche vielleicht noch, wenn ich das schnell durchziehe, 10 Minuten. Zur Not eine Viertelstunde. Je nachdem, wie gut ihr mitmacht. Könnt ihr noch, ja? Okay. Also, jetzt ein bisschen Praxis. Ach so, ja, ist auch Praxis. Ich wollte meine Homepage natürlich nochmal vorführen hier. Der Bibel Vertrauen hat einer von euch also entworfen, den Stil und alles. Und ich bin dankbar dafür, dass wir das machen können. Hier findet ihr noch sehr viel mehr Informationen über Bibel, über Bibelübersetzung, auch über Fragen, also wie gehen wir mit Widersprüchen um und viele andere Sachen. Ich sammle es einfach und will sozusagen den Extrakt dann da reinpacken. Ich habe einen neuen Bibelleseplan entwickelt. Die ersten 12 Tage sind erst fertig. Und da bin ich gelandet, immerhin schon. Also heute habe ich abgeschlossen das 2. Kapitel des 1. Buches Mose, immerhin. Also das geht langsam vorwärts. Aber es ist eine ganz neue Idee. Und ihr könnt mal reingucken. Vielleicht wird mal noch was draus. Das werden wir sehen. Das kann ich natürlich empfehlen. Ja, jetzt aber zur Praxis. Ein Vorschlag zur Praxis. Am besten ist es, erstaunlicherweise habe ich das in dem Buch, wo ich die Frau hier zitiert habe, auch gefunden, die sagen, also wenn du die Bibel auslegen willst, leg dir eine andere Übersetzung daneben. Nimm 2. Und am besten eine wörtliche, eine wortgenaue und eine sinngenaue. Und wenn du feststellst, dass die beiden wirklich den gleichen Sinn wiedergeben, dann kannst du sicher sein, das ist Gottes Wort für dich. Das ist schon Gottes Wort für dich. Und darauf kannst du dich verlassen. Wie gehen wir mit diesem Wort um? Ach so, ja, das habe ich schon erzählt. Okay. Wie gehen wir mit diesem Wort um? Es sind 7 Aktivitäten, die ich euch am Schluss nochmal vorschlagen möchte. Und die sollten wir uns versuchen, ein bisschen zu merken. Unser Umgang mit der Bibel, egal welche Übersetzung erstmal jetzt, das lasse ich völlig außen vor jetzt. Unser erster Kontakt mit dem Wort Gottes ist im Prinzip immer das Hören. Das Hören einer Predigt, einer Auslegung der Bibel. Im Römerbrief steht das so schön, Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie den anrufen, an den sie noch nicht glauben? Und wie sollen sie an den glauben, von dem sie noch nichts gehört haben? Sie müssen hören, ganz klar. Ja. Als Kinder haben wir es gehört in der Sonntagsschule oder von den Eltern schon. Ja. Das wurde die Kinderbibel vorgelesen oder irgendwas. Ja. Wir haben gehört. Das ist wirklich das Erste. Römer 10, 17, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Da steht nicht Verkündigung oder Predigt, sondern Hören im Grundtext. Und die Verkündigung kommt aus dem Wort von Christus. Wisst ihr, und das ist wichtig und das bleibt wichtig. Deswegen kommt ihr ja auch hier zur Versammlung zusammen, am Sonntag und in der Woche zu einer Bibelstunde oder so, ja, oder seid heute hier. Das heißt, niemand von uns erreicht jemals den Stand geistlicher Vollkommenheit, dass das Hören überflüssig wird. Wir alle, auch ich, wir alle brauchen das immer wieder. Wir müssen Gottes Wort auch hören, akustisch hören. Und deswegen kommen wir zusammen, tauschen uns aus mit anderen, reden drüber, ob das im Hauskreis ist oder sonst wo, ist egal. Wir brauchen Unterweisung und deswegen kommen wir zum Hören des Wortes Gottes zusammen. Merkt's euch bitte, ja? Hören. Auf das Hören folgt logischerweise im Deutschen das Gehorchen. Ganz klar. Ja, nichts ist wichtiger als das Gehorchen. Der Herr Jesus hat am Ende der Bergpredigt gesagt, ja, der, der sein Haus auf den Felsen baut, das ist wie einer, der das Wort Gottes hört und tut, natürlich. Das geht weiter. Hören und gehorchen. Ja. Gott will ja nicht einfach bloß unser Wissen vermehren. Das macht er. Also noch kein Mensch ist dümmer geworden beim Bibellesen. Das geht gar nicht. Du lernst ungeheuer viel dazu. Du lernst Sachen zu verstehen, die ein paar tausend Jahre alt sind und immer noch aktuell. Also, das ist schon was Tolles. Aber Gott will, dass wir uns verändern. Dass wir hineingestaltet werden in das Bild unseres Herrn Jesus Christus. Darum geht es, klar. Ja, deswegen, was war das Erste bitte? Nochmal, dass ihr es nicht vergesst. Hören. Zweitens also gehorchen. Drittens kommt das Lesen. In der Offenbarung steht das so schön. Offenbarung 1, Vers 3. Ich habe hier Elberfelder. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Das ist klar, das war in der damaligen Zeit so. Da hatte nicht jeder eine Bibel. Sondern eine Gemeinde bekam gerade mal, sieben Gemeinden bekamen damals gerade die Offenbarung. Also alle sieben Sendschreiben, ja, die bekamen nicht bloß diese sieben Briefe, sondern die bekamen offensichtlich das ganze Buch. Immerhin, ja. Und jede Gemeinde hatte nur eins. Und wenn das die anderen mitkriegen wollten, mussten sie es vorgelesen kriegen. Und der ist gesegnet, der vorliest und der hört. Also es ist bei allen Verrücktheiten unserer Zeit schon interessant, dass Leute wieder hören wollen, vorgelesen kriegen. Also bei uns, wir haben eine Bücherstube in Gefell von Dillenburg organisiert da. Und wir machen manchmal solche Leseabende, letztens wieder. Ah, das ist unser, ja, die ist nicht sehr groß, aber die ist rammelvoll. Und Geschwister dürfen da gar nicht kommen. Also, haben wir nie offiziell gesagt, aber da kommen nur die Mitarbeiter der Bücherstube. Ja, aus einer Nachbargemeinde kommt mal jemand, den schmeißen wir auch nicht raus, ja. Aber es sind eigentlich Leute, die nicht zur Gemeinde gehören. Manche aus der Kirche, aber manche ganz Fremde auch. Und wir machen ein bisschen Musik zwischendrin. Wir haben ein paar Talentierte dabei in der Gemeinde oder in der Mitarbeiterschaft. Und wir bieten noch ein bisschen was zu essen an. Ja, und die Leute kommen. Ich habe im vorigen Herbst mal sowas gemacht, so ein Experiment. Einfach, ich nannte es so Geschichten aus dem Buch der Bücher. Da habe ich ganz allein, da haben wir gar nichts gemacht weiter. Nur vorgelesen. Und etliche kamen, also viermal habe ich das gemacht, also vier Freitagen hintereinander und es manche waren jedes Mal da, jedenfalls wenn sie konnten. Aber da muss man auch richtig gut lesen. Ja, laut lesen ist auch nicht ganz so einfach. Okay, das braucht ihr euch noch nicht zu merken. Das Erste will ich hören. Was war's? Hören. Zweitens? Gehorchen. Drittens? Lesen. Und jetzt geht's weiter. Also Lesen ist ja zunächst einfach wichtig, dass wir einen Überblick kriegen. Ja, wir müssen die ganze Bibel kennen, damit die Leute uns nicht in die Irre führen können. Es haben manche Leute schon gesagt, in der Bibel steht doch aber das und das. Und da kriegst du einen Schreck und denkst, wieso, das steht ja nie in der Bibel, habe ich noch nie gelesen. Du solltest die Bibel schon kennen. Da brauchst du auch keine Angst vor irgendeinem Theologieprofessor zu haben, wenn du die Bibel kennst. Aber du musst sie kennen, richtig. Ja, sonst werden wir leicht in die Irre geführt. Und das probieren die immer wieder. Aber das ist das Lesen, also praktisch das Großflächige. Ja, und das Studieren geht in die Tiefe. Hier will ich Zusammenhänge begreifen. Studieren heißt, kommt aus dem Lateinischen, heißt sich bemühen. Ja, wer studiert, muss sich bemühen. Der muss sich anstrengen, ganz klar. Es gibt ein schönes Beispiel, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Die Juden in Beröa aber waren unvoreingenommener als die in Thessalonich. Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und studierten täglich die Heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus lehrte, wirklich zutraf. Die haben sich also auch an den anderen Tagen in der Synagoge versammelt, denn nur dort wurden die Schriften aufbewahrt. Und die haben dann aufgerollt und zugerollt und wieder gesucht und ja, und stimmt das, was der Paulus sagt? Das ist Studieren. Einfach vergleichen. Und das wollen wir ja auch machen. Deswegen bringen wir normalerweise eine Bibel mit, um zu vergleichen. Man vergleicht hoffentlich nicht bloß, ob der Bruder richtig gelesen hat, sondern dass man sich auch vielleicht an das Schriftbild erinnert. Manchmal weiß ich ja, ich wusste in der früheren Bibel, das ist lange vorbei, da stand rechts oben immer dieser Vers. Bei mir steht er jedes Mal, bei jeder Ausgabe woanders. Also das ist schwierig. Aber es ist egal. Studieren ist viel schwerer als lesen. Man braucht mehr Konzentration, Disziplin. Man muss Fragen stellen, sorgfältig analysieren, Übersetzungen vergleichen, Parallelaussagen prüfen. Man muss Schlussfolgerungen ziehen, in ein logisches Konzept das Ganze einbinden. Man muss Ergebnisse formulieren. Was sagt denn die Schrift hier? Sag's mit deinen Worten. Ist eine ganz tolle Übung. Wahnsinnig schwer. Das bringt kaum einen Bibelschüler fertig. Sag's mal mit deinen eigenen Worten, was hier steht. Denn wenn du das sagen kannst, hast du es einigermaßen verstanden. Wenn nicht, eben nicht. Jeder Christ sollte also nach seinen Möglichkeiten die Bibel studieren, so wie es im Hebräerbrief steht, Kapitel 5, Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Das war Elberfelder. Übersetzung. Also, ach so, übrigens, das wollte ich noch sagen. Studieren ist schon wichtig. Man findet immer Zeit für das, was einem wichtig ist. Das ist für unser gesamtes Gemeindeleben sehr wichtig. Nochmal, man findet immer Zeit für das, was einem wichtig ist. Leider gibt's unter den Christen allzu viele Milchmädchen und Milchreisbubis, weil sie am Anfang ihres Glaubens stecken geblieben sind. Die kommen einfach nicht weiter. Die sind schlicht zu faul. Mein erster Abend an der Bibelschule ist immer, wenn ich mit dem Bibelschüler habe, erste Abendgestaltung, das Thema die Sünde der Faulheit. Es lohnt sich schon mal, darüber nachzudenken. So, jetzt müssen wir erstmal wiederholen. Wissen wir alles noch? Was war das Erste? Hören. Weiter. Zweitens? Drittens? Lesen. Viertens? Studieren. Okay. Fünftens? Das ist wieder leicht. Und ich habe gemerkt, in der Bibelschule auch, nachsinnen, das können die viel besser, die gar nicht so doll intellektuell veranlagt sind. Ja, die schon ein bisschen einfacheres Gemüt haben. Nachsinnen. Psalm 1, Vers 1 ist aber sehr wichtig für uns alle. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Das Sinnen. Wörtlich steht hier im Hebräischen, murmelt. Das hängt damit zusammen, in der Zeit des Alten Testaments bis ungefähr im Neuen Testament, also in der Kirchengeschichte bis zur Zeit des Augustinus, konnte kein Mensch leise lesen. Wie wir das machen. Man hat immer das gesprochen. Es gab natürlich auch keine Punkte, keine Komma und sowas. Ja, die Worte waren alle aneinander geklebt. Von daher war es sowieso schwieriger. Ja, man musste laut lesen. Aber das laute Lesen bringt auch was für mich persönlich. Ich habe deswegen auch die NEU so getrimmt auf laut lesen. Ich habe immer laut gelesen, wenn ich einen Abschnitt fertig hatte, wiederholt und später auch immer wieder laut lesen. Geht das? Versteht man das? Klingt das überhaupt? Kann ich das aussprechen, ohne zu stolpern? Ich habe da noch einen Bruder in Süddeutschland irgendwie aus Landeskirchengemeinschaft irgendwo, der mir sehr hilft bei diesen Fragen, immer wieder, ja. Stolpert er auch über solche Sachen und fragt, warum kannst du das nicht besser ausdrücken? Oder so, ja. Deswegen ist die Arbeit ständig geht noch weiter. Nachsinnen. Beim Nachsinnen öffnet sich mein Verständnis für das Wort Gottes. Meine Gefühle binden sich an das Wort. Warum machst du es nicht? Also, ich weiß ja nicht, wie viele ihr auswendig könnt, aber wenn du es irgendwas mal auswendig kannst, sagen wir mal Johannes 3, 16. Kannst nicht schlafen? Probier mal drüber nachzudenken. Also hat Gott ganz langsam, sprich's im Stillen vor dir hin, hat Gott die Welt geliebt. Also kannst du überlegen, wieso? Was meint das? Heißt das so sehr? Manche übersetzen das auch so. Aber also heißt eigentlich im Griechischen hutos, Und das bedeutet so, auf diese Weise hat Gott geliebt. Da steckt natürlich das so sehr völlig dahinter auch, ja. Denn wer gibt denn seinen eigenen Sohn und lässt ihn von seinen Feinden sozusagen umbringen? Das so sehr steckt schon auch dahinter. Aber auf diese Weise hat Gott geliebt. So hat er geliebt, dass Gott seinen Sohn gab. Wer kann denn sowas tun? Ja? Das ist, versteht ihr, so fängt Nachsinnen an. Oder ein Bildwort, das kann man dann wunderschön, kannst du dir ja vorstellen, wie ist das, wenn du einen Splitter im Auge hast? Oder bloß so ein Korn im Auge, ja, irgendwas, wie das schon stört, und so weiter und so weiter. Bevor wir zum Auswendiglernen kommen, wir haben es gleich geschafft. Aber jetzt müssen wir erst nochmal wiederholen. Erstens, was war erstens? Hören, vergesst das nicht. Zweitens, gehorchen, ist wichtig. Drittens, lesen, ist logisch. Viertens, studieren, also tiefer lesen. Fünftens, Nachsinnen. Das kann jeder, das kannst du machen beim Spazierengehen, beim Anstellen an der Straßenbahnhaltestelle. Das kannst du immer machen, irgendwann, wenn du jetzt nicht gerade konzentriert geistig arbeiten musst. Bei irgendeiner mechanischen Tätigkeit. Das haben viele gemacht. Einer unserer alten Reisebrüder, Theo Dunger, der war Gitarrenbauer. Ja, der konnte viel, der hat es auch gemacht, der hat viel nachgedacht über Gottes Wort. Und deswegen, ich habe den gern gehört, als er noch in der Lage war, so zu predigen. Er ist ja schon sehr alt geworden. Also das geht schon. Ja, auswendig lernen. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Du kannst nachts nicht nachsinnen, wenn du das Wort Gottes nicht auswendig kennst. Oder du musst Licht anmachen, das ist auch meistens viel zu mühselig. Man will ja auch eigentlich einschlafen. Beim Wort Gottes einschlafen ist nicht schlimm. Es ist erlaubt. Ja, ich schlafe ein und erwache und bin noch immer bei dir. Ich habe sein Wort in das. Warte mal. Ja, habe ich vergessen, aber steht in dem Psalm mit Sicherheit. Ja, also wunderschön ist das. Warum denn nicht? Ich bin beim Herrn. Und früh, wenn ich aufwache, bin ich noch immer beim Herrn. Ich bin's ja auch wirklich. Es ist schön, wenn man sich das bewusst machen kann. Auswendig lernen, ja. Ich habe mir das angewöhnt, das ist nur meine Macke oder Marotte, dass ich also gerne, das hängt auch mit irgendeiner anderen Sache noch zusammen, dass ich gerne spazieren gehe, mittags eine ganze Runde, vielleicht eine Stunde manchmal, und habe immer so einen Packen Zettel mit. Und da stehen also meine Gebetsanliegen drauf. Dass ich die nicht vergesse. Das sind einen ganzen Haufen Leute, für die ich bete. Und auch ein paar Bibelworte, die ich auswendig lernen will. Ich brauche da lange, vielleicht ein paar Monate, bis ich mal so 5 Verse kann. Na und? So egal. Aber dann kann ich sie. Und dann habe ich sie gegenwärtig. Heute traf ich hier mal eine Frau, mit der die in einem Chor da mitsingt, wo wir auch mitsingen. Und die fragte mich, was ich da lese oder so. Ja. Ich habe gesagt, ich bete manchmal. Und da hat sie sich gewundert. Oh, fand es gut. Und warum nicht? Wir leben mit dem Herrn. Eigentlich immer, jeden Tag, von früh bis Abend. Auswendig lernen ist eine sehr schöne Sache. Du vertiefst das so ungeheuer, was du mal gelernt hast. Fang ruhig mal an. Also manche Eltern, die wollen das ihren Kindern ja nicht mehr zumuten, dass sie einen Vers für die Sonderschule auswendig lernen. Also das ist sehr töricht von den Eltern. Weil das ist ein derartiger Schatz, den man lebenslang hat. Ja. Und am besten, ihr lernt mit. So geht's am leichtesten. Ja. Wir haben das eine Zeit lang gemacht, jeden Tag zur Mahlzeit, wenn die Kinder alle da sind, als sie noch kleiner waren, dem Psalm immer wieder aufgesagt, bis wir ihn alle konnten. Ja, so ging's. Auswendig lernen ist durchaus etwas sehr Fruchtbares. Und manche haben behauptet, ich kann das so ganz nicht nachvollziehen, aber wenn du predigen willst, am besten du kannst deinen Text auswendig. Ja, das ist gut, wenn man es kann. Weil du so tief drüber nachgedacht hast, wie, das geht mit dem Lesen nie. Das meint das. Also nachsinnen, ja, und auswendig lernen, das gehört einfach zusammen. Das Letzte, es ist nicht das Letzte. Zuletzt aber nicht das Letzte. Ja, ist klar. Natürlich bete ich. Das gehört zusammen. Gott redet zu mir durch sein Wort. Ich bete zu ihm, ja, das ist gegenseitig. Es gehört einfach zusammen. Und letztens haben wir in der Bibelschule das mal gemacht, im Sommerlehrgang, einfach mal probiert, schreib doch mal ausgehend von einem Psalm zum Beispiel, schreib mal dein eigenes Gebet da auf. Wie das so David gemacht hat. Das waren ja im Prinzip Gebete. Manchmal sind Lieder draus geworden. Warum nicht? Das hilft mir viel. Wenn ich Dinge auch aufsagen kann, direkt auch als Gebet. Es gibt viele Möglichkeiten, aber jetzt müssen wir nochmal erstmal wiederholen. Noch sind wir nicht fertig. Also, was war das Erste? Hören. Zweitens? Gehorchen. Drittens? Lesen. Viertens? Studieren. Fünftens? Nachsinnen. Sechstens? Die Voraussetzung für auswendig. Hoffentlich merkt ihr euch das. Und natürlich beten. Gebet ist die Antwort auf das, was ich gelesen habe. Und das Tun ist die andere. Davon haben wir schon gesprochen. Danke, dass ihr so viel Geduld hattet mit mir heute Abend. Das soll erstmal genügen. Ich übergebe erstmal wieder und wenn ihr wollt, könnt ihr noch fragen. Ich stehe zur Verfügung. Sollen wir gleich? Fragerunde? Wenn ihr noch könnt, bitteschön. Ich stehe zur Verfügung. Die leichtesten Fragen sind die, die ich nicht beantworten kann. Das sage ich einfach, ich weiß es nicht. Okay, also, bitte.
Sich so sehr demjenigen anzunähern, der es versteht, es kann ja dann auch sein, dass es dann irgendwann den Sinn total erstellt. Also mir schwebt zum Beispiel was vor, eben zum Beispiel Wittgenstein oder so, wenn die irgendwo im Busch sind, bei so einem Buschvolk zum Beispiel und diese Reden von Jesus oder auch die Begebenheiten, wo es gerade eben um Geld geht, Steuergelder, Kaiser und so weiter, was die Leute ja überhaupt nicht verstehen können, weil die in einer völlig anderen Gesellschaftsordnung leben, wo es zum Beispiel kein Geld gibt, sondern die, ja, ist es dann eben besser, wenn man jetzt den Text trotzdem so lässt und ihnen das dann erklärt, wie das gemeint ist, oder müsste man die Bibel an der Stelle, sag ich mal, so verändern, dass das in, weiß ich, in Mais und in Bananen umwandelt? Das ist dann schwierig.
Also die Wycliffe machen es so. Die machen es eindeutig so. Und es ist mal im positiven Fall, wenn du zu einem Stamm kommst, sie müssen das Wort Gottes verstehen. Also die Leute sind so gerührt, wenn denen die Bibel übergeben wird. Manche kennen ja auch also die Stamme, die Sprache des Landes. Ja? Aber das ist immer eine Fremdsprache für sie. Ja? Und wenn sie es in ihrer eigenen auf einmal hören, das ist so, als ob Gott so viel deutlicher zu ihnen redet, auch mit Begriffen, die sie verstehen. Aber die Bibel hat ja auch eine pädagogische Funktion. Eindeutig, ja. Sie hilft uns, ja, und sie bringt uns weiter. Sie sagt uns alles, was wir wissen müssen. Die Leute lernen dazu. Dann lernen sie auch andere Völker kennen, auch andere Gegebenheiten. Man wird es später sowieso revidieren. Man revidiert auch laufend. Die Erstübersetzung ist noch nie die ideale. Auch bei den Wycliffs nicht. Ja, dann. Die werden immer weiter, je besser die auch anderes verstehen und das Fremdwörter zum Beispiel kommen dann irgendwann rein. Das ist einfach so. Aber ihre Kultur können sie trotzdem erhalten und lernen trotzdem, das ist das Beste, wenn Missionare hinkommen. Andere, die machen die kaputt meistens. Ja. Also so, die Wycliffs haben dieses Prinzip. Mehr kann ich nicht sagen, das ist heute. Bitte.
Wie ist es eigentlich begonnen, dass du angefangen hast, die Bibel zu übersetzen und aufzuschreiben?
Tja, das war, ich habe dort eine ganze Reihe liegen, das heißt Bibelchronik. Ich hatte die Idee, ich möchte einfach mal den Bibeltext aufschreiben und dazu die ganzen geschichtlichen Dinge, die dazugehören. Ja? Und das chronologisch aufarbeiten und ich suchte damals eine geeignete Übersetzung. Und die erste, die ich verwenden konnte, war die NGÜ, die Neue Genfer. Die haben mir die zur Verfügung gestellt, über Hensler durfte ich verwenden. Und ich dachte, wenn ich mit den Evangelien fertig bin, also mit dem Buch über die Evangelien, das ist auch dort der vierte Band jetzt, das war früher mal noch anders geplant oder so, dann sind die endlich mit dem Neuen Testament fertig. Ich war dann schon mit dem Alten Testament fertig, da waren die noch nicht mal mit dem Neuen fertig. Jetzt haben sie gerade die Psalmen schon. Außer dem Neuen Testament. Die haben also mit einer Geschwindigkeit gearbeitet. Naja, okay, man sagt Berner Geschwindigkeit. Aber ich weiß nicht, ob das schon stimmt. Waren sehr gründlich. Also ich hätte die gerne genommen.
Dann habe ich mal gefragt, bei der Buchmesse in Frankfurt mal, also wenn ich diese Übersetzung nehmen würde, was würde denn das kosten? Das war noch D-Mark-Zeiten. Die haben ja gesagt, naja, jeder Vers etwa, also pro Vers etwa 2 bis 3 D-Mark kostet das, wenn man es abdrucken will. Nun hat die Bibel doch ein gutes Stück über 30.000 Verse. Und dann kann man sich, das hat sich das Problem von allein erledigt. Und irgendwann auf einer Autofahrt mit einem Bruder, der war früher mal der Chef vom Bibelbund, saßen wir zusammen im Auto unterwegs und hatten überlegt. Und ich hatte so eine Idee, so, könnten wir es nicht mal probieren, das selber zu machen. Und so hat es angefangen. Und ich habe das mal, die ersten Texte waren so Timotheusbriefe. Ich musste da irgendwo meine Bibelarbeit halten bei Leuten das waren streng kirchliche Leute, also Altlutheraner oder so in dieser Drehe. Und die haben mich gefragt, was haben Sie denn für eine Übersetzung? Ist so gut angenommen worden, so schlagartig, dass mir das Mut gemacht hat, so langsam weiterzumachen. Und das war für 8 Jahre ungefähr so meine stille Zeit jeden Tag. 2 Stunden etwa, je nachdem, wie lang es geworden ist. So ging es los. Okay, noch Fragen? Bitte.
Es ist nicht unbedingt falsch, was ich jetzt gleich frage, ich weiß es nicht. Kann man die Punkte, die 7 Punkte auf Pfeiler, kann man die auch anders setzen?
Welche Punkte nochmal?
Die 7 mehr.
Ach so, hier die.
Also ich hätte zum Beispiel das Empfinden, wenn ich jetzt einen Text höre, dann kommt das Gehorchen.
Ja.
Gehorchen ist für mich ein Stillstand, über das Gehörte nachzudenken.
Ja. Ja.
Und danach fange ich an zu sinnen.
Okay, diese Sachen hier, ist keine Logik drin.
Das kann man auf...
Das ist willkürlich, das ist ganz willkürlich geordnet.
Genau, wenn ich nachgesonnen habe,
ja,
oder drüber sinne, lese ich und studiere dann.
Warum nicht? Genau, das kann man alles gleichzeitig machen von mir aus. Also, oder... Ja, Entschuldigung, man kann mit dem Beten anfangen. Das ist sehr gut sogar.
Ja, gut, das kann man noch vorne ansetzen.
Ja. Oder auch als Antwort, immer wieder, wenn mir was...
Wäre nicht falsch.
Wenn mir was einfällt, wenn ich drüber nachsinne, ich danke dem Herrn sofort. Danke, Herr, das finde ich ganz einen tollen Gedanken. Den würde ich gerne festhalten, ja? Und ich danke dem Herrn gleich. Also, das ist nicht eine logische Reihenfolge oder irgend sowas. Das ist willkürlich.
Und das ist mal so geistig mitgegangen.
Ja, klar. Ja, vielleicht könnte man das so hinkriegen auch. Aber gut, jeder macht es auch ein bisschen anders. Und es ist immer schön, wenn man 7 Punkte hat. Und ihr wisst ja, 7, das ist so eine gewisse biblische Zahl, auf die man schon mal achten soll. Nicht alle sind so wichtig, aber bei der 7 sollte man schon ein bisschen beachten. Aber das ist hier willkürlich, es hätten auch 6 sein können oder 8, vielleicht finden wir noch mehr. Gut, noch bitte.
Gleich zum Thema Mitglied, was du vorhin angesprochen hattest.
Ja.
Mir macht es immer ein bisschen Mühe, wenn ich erklären soll, diese unterschiedlichen Übersetzungsmethoden dieser Wycliffe-Leute, wenn ich davon ausgehe, als Gott das Wort diktiert hat, hat er gar nicht gewusst, dass es auf Grönland doch Leute gibt, die gar nicht wissen, was ein Schaf ist, oder dass es woanders auf der Erde Menschen gibt, die gar nicht wissen, was Wein ist, wenn er Rebe ist. Warum hat er das so eng, in so engen Bildern erklärt oder gegeben, und nicht allgemeiner formuliert. Und diese Probleme des Übersetzens.
Gott hätte uns das alles ersparen können. Ne? Ja, natürlich. Aber die Sprachen sind erstmal eine Folge der Sünde des Menschen.
Die Sprachen, okay.
Die Sprachen alle. Ja. Dass es dann nötig wird. Aber wir müssen auch bedenken, Gott hat sein Wort seinem Volk gegeben. Und zwar in der damaligen Zeit. Also von anfangend, sagen wir mal, wo wir es eigentlich, also wenn wir von Mose anfangen, sagen wir mal 1400, 1500 in der Drehe vor Christus. Dann musste Gott auch Begriffe wählen, erstmal, die damals die Menschen verstanden haben, und zwar dort. Er wollte es seinem Volk erstmal geben. Und er wollte, dass sein Volk dann sozusagen das weitergibt. Bei den Jüngern ist es ganz deutlich, ja, und geht in alle Welt. Damals ging es noch relativ leicht, sie mussten keine neue Sprache lernen, die meisten nicht. Einige schon. Aber Griechisch hat man erstmal allgemein verstanden. Ja? Und so ging es einfach immer weiter. Ich meine, die Offenbarung, wir sprechen ja von einer fortschreitenden Offenbarung. Also Gott hat was geoffenbart, damals, zu einer bestimmten Zeit, zu Mose. Der wusste noch nicht, was Jesaja gesagt hat. Und Jesaja kannte die Erkenntnis des Mose und das, was Gott ihm da gegeben hat. Ja, und das so geht es immer weiter. Also es schreitet fort sozusagen, die Offenbarung Gottes. Und aber es war immer für eine bestimmte Gruppe gedacht zunächst. Und es musste so sein, dass die das verstehen. Und Gott hat es so ausgedrückt, dass man das durchaus auf andere Sprachen übertragen kann. Du kannst zum Beispiel nicht übertragen, etwa, das geht noch jetzt weiter, das geht schon in die Missionsarbeit rein, du kannst nicht übertragen das Judentum in andere Völker, sondern da musst du Jude werden, da musst du die Gesetze halten, bis heute. Ja? Aber das Christsein schon. Weil wir nicht mehr an diesen Einzelheiten hängen, sondern weil wir am Herrn hängen, vor allen Dingen. Ja? Und manche Dinge, wie gesagt, werden sich ändern. Die Übersetzer finden erstmal was. Sie finden, ich habe mal gelesen, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, mancher vielleicht, das heißt Friedenskind von Don Richardson. Und er hat noch ein anderes geschrieben. Ewigkeit in ihren Herzen, genau. Der beschreibt mal etwas, das also vor 100 Jahren ungefähr, als Völkerkundler bzw. Missionare in neue Stämme reinkamen, dann haben die entdeckt, dass diese Stämme, die zum Beispiel sogar Kannibalen waren oder schlimmere Sachen noch gemacht haben, dass die in ihrer Überlieferung ganz alte Sachen drin hatten, die im ersten Buch Mose stehen, die im Schöpfungsbericht stehen. Das heißt, es gibt so Urerinnerungen der Menschheit und da konnten sie anknüpfen. Und Friedenskind, das war eine Sitte, die sich später herausgebildet hat, wenn zwei verfeindete Stämme Frieden geschlossen haben. Mit irgendeinem Kind wurde da was gemacht, ich weiß nicht mehr die Einzelheiten. Und da konnten sie auf einmal erklären, was Jesus getan hat. In manchen Stämmen ist Judas wirklich der Ehrenmann, der jemand verrät. Das ist passiert, ja. Wie willst du das übersetzen? Wie willst du das wiedergeben? Die Liebe findet Wege zu diesen Menschen. Und wir können sowieso nicht kritisieren, was Gott gemacht hat. Er hat auch gemacht, hätte machen können. Er kann alles, klar. Aber er hat so gemacht. Punkt. Das muss dir genügen, Olaf. Okay. Bitte.
Du sagtest, die Bibel in der ursprünglichen Form ist das inspirierte Wort Gottes,
ja,
wovon wir ja überzeugt sind. Nun bin ich aber etwas betrübt, weil ja heute gerade an einigen Stellen über die Form des Urtextes ja intensiv gestritten wird.
Ja.
Es sind nicht viele Stellen, aber doch. Und hat der Herr, also Gott sollte doch so menschlich vielleicht auch sein, dass er eine gute Form überliefern lässt. Wo das
Gott so ist mächtig.
Ja.
Aber er lässt sich von dir nicht vorschreiben, was er machen sollte. Entschuldigung. Aber das ist so. Ja? Reden wir morgen drüber. Ist morgen Thema, brauche ich jetzt nicht zu sagen. Ja? Du? Thomas?
Das größte Problem während deiner Arbeit der Bibelübersetzung.
Was meins war?
Ja.
Puh. Na, eigentlich ist das Schwierigste immer, gut, es ist nicht so ein Problem, oder das ist das Problem, was ständig auftaucht, was mir jetzt auch noch begegnet, wenn ich merke, hier ist nicht glücklich wiedergegeben, das richtige Wort zu finden. Das richtige Wort, das gerade hierzu passt. Ich suche überall im Internet und sonst wo, in Wörterbüchern und so, Synonyme, wie kann ich das ausdrücken, was vom Griechischen her gemeint ist oder vom Hebräischen oder so, ja? Also das ist immer das Schwierigste. War das für alle Bibelübersetzer wahrscheinlich. Das. Und bei Luther, die haben gekämpft, etwa bei Hiob. Das ist ziemlich schwierig gewesen, da was zu finden. Ja, aber sie haben gesucht und gefragt und gebetet und manchmal lasse ich es eine Weile ruhen und auf einmal sehe ich, okay, also so klingt es doch. So ist doch wahrscheinlich die richtige Wiedergabe. Dass der Leser auch merkt, das ist gemeint. Ja, ich muss am Montag nochmal über Bibelübersetzung reden, bei den Gideons in Hof. Hat mir ein Bruder jetzt gerade erzählt, der hat also, die NÜ haben die ja also auch bei den Gideons, so eine kleine Sache, die ein kleines Testament, und hat jemand das aufgeschlagen und sofort wird er getroffen von irgendeinem Wort über Sexualität. Er bringt dann Sexleben in Ordnung, hat er. So eine Formulierung hatte ich nie drin, aber ich habe mal all die Stellen mir nochmal angeguckt und wenn du das liest, das ist scharf. Das ist sehr scharf. Für Menschen, die also die heutige Moral ausleben. Ja, aber erst wenn ich das treffe, dann trifft es auch. Ja? Und das ist ja gut so, wenn Leute erschrecken. Ja, das steht drin in der Bibel, so ist es gemeint. Ja. Aber die Probleme hören da nie auf. Das ist, wie gesagt, das ist mir gestern erst wieder so gegangen, wo Bruder gefragt hat, also das hier, komm mal, das könnte man missverstehen, wenn das jemand liest. Du musst hier den Satz dann doch, also aus zwei Sätzen einen machen. Da, ja, steht nun, Gott steht neben Mose und er ruft Jahwe, Jahwe, ja? Der Herr, der Herr. Ja? Ja, wer ruft denn das jetzt? Ruft das Mose oder ruft das der Herr? Das muss also eindeutig sein. Obwohl das hier auch ein bisschen in der Schwebe geblieben ist, im Hebräischen auch. Aber da muss man lange überlegen, wie gebe ich das wieder? Das ist eigentlich die Hauptarbeit. Ja. Sonst klippen, gibt schon manchmal Schwierigkeiten mit den Brüdern, gibt es manchmal Schwierigkeiten, dass sie manches nicht so gleich eingesehen hat. Also die Probleme mit den Brüdern, habe ich mal einen kleinen Aufsatz geschrieben. Mit der Übersetzung Brüder zum Beispiel. Manchmal meint das wirklich die Schwestern mit eindeutig. Es gibt im Griechischen kein Wort für Schwestern oder für Geschwister, wo Brüder und Schwestern gemeint sind. Wenn aber beide gemeint sind, muss man die männliche Pluralform nehmen, Brüder. Wenn aber im gleichen Zusammenhang Schwestern vorkommen oder Frauen vorkommen, dann sind wirklich nur die männlichen Brüder gemeint. Man muss es immer entscheiden. Das ist schwierig, ja? Zum Beispiel, stellt eure Leiber dar als lebendiges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Ja, die Schwestern brauchen das nicht, bloß die Brüder. Da merkt man das an solchen Stellen. Das ist selbstverständlich für alle gemeint. Und dann könnte man durchaus auch mal Geschwister übersetzen. Ab und zu habe ich es gemacht. Bin aber kein Feminist, brauchte keine Angst sein. Gut, gibt es noch Fragen? Ich bin ja morgen noch da den ganzen Tag, also ihr könnt mich noch löchern. Danke, dass ihr so gut mitgemacht habt, jetzt auch zum Schluss noch.